Inside Dealer Desk, der Podcast direkt aus dem Serverraum der führenden digitalen Lead- und Kommunikationsplattform für den Autohandel. Wir sprechen dabei mit den Machern über technische Details von Dealer Desk, aber auch über praktische Fallbeispiele, die Dealer Desk-Lösungen greifbar und erfolgreich machen. Neben den technischen Aspekten geht es um die Menschen, die hinter Dealer Desk stehen und eben um die Menschen, die jeden Tag tausendfach unbewusst durch Dealer Desk in Berührung kommen, den Endkunden und den Autohäusern. Ich bin Automarketing-Experte Tim Klötzing und darf durch den Podcast führen. Herzlich willkommen beim Dealer Desk Podcast Inside Dealer Desk. Unser heutiger Gast ist ebenfalls Mitglied des genialen Entwicklerteams bei Dealer Desk. Herzlich willkommen im Dealer Desk Podcast, Matthias Blumreiter. Hallo Matthias.
Hallo Tim.
Hi. Ja, schön, dass Sie es einrichten konnten, ist immer so mein Opener quasi. Zu dir. Du bist seit Oktober 2020 Senior Software Engineer bzw. Full-Stack-Entwickler bei Dealer Desk, 36 Jahre alt. Und Matthias, so am Anfang, gib uns doch mal so ein Gefühl, einen Überblick deines Werdegangs.
Ja, im Gegensatz zu Harald, sage ich jetzt mal, bin ich etwas bodenständiger angefangen und habe mit Ausbildung angefangen zum Fachinformatiker im Jahr 2000, wenn man so will. Während der Ausbildung haben wir quasi Spezial- und Kundenverwaltungssoftware für Firmen entwickelt, die in Haustechnik tätig sind, wenn man das mal so allgemein betrachten will. Nach der Ausbildung habe ich mich ein bisschen umorientiert und bin in den Webbereich gewechselt, bin von den Norden nach Köln gezogen und habe dort an Umsetzung von Webportalen und E-Commerce-Präsenzen von mittelständischen Unternehmen mitgewirkt, von internationalen Verbänden und so weiter. So, und Ende der 10er Jahre habe ich mir gesagt, okay, wir wollen den Informatikbereich noch ein bisschen vertiefen und bin zurück nach Hamburg gekommen, um ein Studium zu beginnen. Und habe dann an der HW ein Studium angewandte Informatik begonnen. Dort habe ich Tana kennengelernt, habe dort abgeschlossen mit einem Bachelor of Science, klar. Danach bin ich wieder gewechselt, habe gedacht, okay, vielleicht finde ich ein paar interessante Sachen und habe mal geguckt, was die Universitäten so bieten und bin an die Technische Universität zum Masterstudium gewechselt und bin da auch geblieben nach dem Studium für 4 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe dort im Bereich für Softwaretechnik gearbeitet, Schwerpunkt Software Engineering und Softwareverifikation. Für die geneigten Zuhörer, Software Engineering ist quasi, sagen wir mal, der Informatikbereich ist ja noch relativ jung, erst 60er Jahre oder so entwickelt. Und das Ziel von Software Engineering ist, wie entwickle ich ingenieursmäßig Software, also geplant. Weil ja Software im Gegensatz zu, sagen wir mal, wenn ich einen Haus baue, keine wirklichen Grenzen hat. Im Hausbau gibt es physikalische Grenzen, das bricht zusammen. Software ist da ein bisschen anders, das bricht vielleicht auch zusammen, aber erst später. Und Softwareverifikation, das war mein Forschungsbereich, ist quasi zu zeigen, dass Software korrekt ist. Also wenn man so will, ein Teil der Qualitätsanforderungen an Software, dass sie das tut, was sie tun soll. Jetzt gibt es das kleine Problem, wie zeige ich das? Es gibt so das Spannungsfeld zwischen Testing, damit kann ich nur zeigen, dass quasi Fehler da sind. Ich werde niemals zeigen können, dass es keine Fehler gibt. Ist ja auch nachvollziehbar, würde ich sagen, weil im Endeffekt, ich kann immer nur bestimmte Eingaben ausführen, aber da weiß ich, dass diese Eingaben funktionieren, aber ich werde niemals sehen, dass die Software für alle Eingaben funktioniert. Die andere Möglichkeit ist, ich kann mir die Software genau angucken, ich kann sie analysieren, um gewisse Korrektheitseigenschaften nachzuweisen, oder ich beweise es wirklich. Und so Standardbeispiele für Beweise sind zum Beispiel, wenn man jetzt in einem Flugzeug durch die Gegend fliegt und man möchte, dass die Flugzeuge in der Luft nicht zusammenstoßen, gibt es ein Protokoll, was eingeführt wurde, TCAS, und das wurde zum Beispiel softwaretechnisch bewiesen, dass das korrekt funktioniert. Oder zum Beispiel, ich glaube, bei Treibern unter Windows, da wird das auch gemacht, zu beweisen, dass sie quasi die Funktionalität bieten, die vorgesehen ist. Man muss dazu aber sagen, Softwarebeweisen ist ein weites Feld. Es gibt da verschiedene Abstraktionsstufen, wie bei TCAS, wo ich quasi nur zeigen will, die Idee funktioniert grundsätzlich, die Flugzeuge werden nicht zusammenstoßen. Und auf der anderen Seite, ich gehe wirklich auf den Quellcode runter und gucke, funktioniert es so, wie ich es dann programmiert habe auch? Weil das eine ist, was ich vorhabe umzusetzen, das funktioniert. Und das andere ist, ich habe es umgesetzt und das funktioniert. Das ist quasi, womit ich mich da einige Jahre lang beschäftigt habe. Und als ich dann die Universität verlassen habe, bin ich dem Ruf von Tana gefolgt und bin zu Dealer Desk gekommen, wenn man so will.
Ja, ist ja eine schöne Begebenheit, dass man sich so im Studium kennenlernt und dann geht man so seine Wege und dann kreuzen die Wege sich dann wieder und man arbeitet sogar dann nochmal gemeinsam. Mhm. Das ist natürlich echt schön. Und ich muss nochmal ganz kurz so zwei, drei Sachen so für mich so rausholen. Im Vorgespräch hast du ja auch gesagt, so wie beweise ich, dass eine Software korrekt ist? Für mich als ich habe auch mal irgendwie ein bisschen also HTML programmiert und irgendwie irgendeine andere Programmiersprache vor Lichtjahren. Aber ich habe mir ja nicht einmal irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie man beweist, dass eine Software korrekt ist. Und jetzt hast du gerade noch ein plastisches Beispiel gebracht mit der TCAS im Flugbereich. Da macht das ja auch ganz viel Sinn, dass das wirklich auch bewiesen ist. Ne? Da hast du eine schöne plastische Anwendung halt auch gesagt. Das ist echt cool. Du bist ja noch recht frisch an Bord bei DealerDesk und du bist ja auch zu einem sehr spannenden Momentum dazu gestoßen, nämlich kurz vor dem Relaunch der komplett neuen Plattform. Und erzähl doch mal, wie das jetzt speziell für dich war, dazu zu stoßen in diesem Moment.
Es war spannend, muss ich sagen, weil ich war vorher ja die ganze Zeit an der Uni und in der Uni entwickelt man ja auch Sachen, nicht nur Konzepte und veröffentlicht, sondern man schreibt ja auch Software. Nachteil ist natürlich immer so ein bisschen, setzen nicht viele Leute ein. Das ist so das Problem bei Forschung, dass Grundlagenforschung halt wichtig ist, aber der Impact ist erst auf lange Sicht gegeben. Und als ich zu DealerDesk gekommen bin und die neue Anwendung gerade, sagen wir so, zu, ich glaube, 60-70% gestanden hat, das war auf verschiedenen Ebenen spannend. Das eine ist natürlich, man weiß sofort, dass jede Änderung, die man da vornimmt, hat sofort, beeinflusst sofort Tausende von Leben. Das andere ist aber natürlich auch die Art der Software, die man in dem Moment hat. Ich meine, sie war komplett neu, sie war auf der Grünwiese entwickelt. Und man hat aber auch gesehen, sie wurde mit einem klaren Ziel entwickelt. Weil oft ist das Problem, dass man startet ja eine Entwicklung mit ein paar Anforderungen und die Anforderungen verändern sich über die Zeit. Es ist noch gar nicht klar, was man umsetzen will und so weiter. Und die Software kann oft nicht Schritt halten. Und hier war es jetzt ja wirklich so, dass die Anforderungen von Anfang an klar waren. Die alte Software war gegeben, das wollen wir umsetzen. Es gab Unzulänglichkeiten, die sollen beseitigt werden. Wir haben perspektivische Sachen, die wir erreichen wollen. Und genau darauf wurde es auch ausgerichtet. Und man hat auch gesehen, dass die ganze Architektur auch mit einem sehr klaren Ziel entwickelt wurde. Also das war schön, muss ich sagen.
Ja, du hast, als wir gesprochen haben, hast du das schöne Wort altlastenfrei auch noch genannt. Das fand ich ganz schön, weil es auch wieder so plastisch für mich so ist, ne, dass man halt von der alten Software keine Sachen mit rübernehmen musste, die nicht mehr zwingend, also die vielleicht auch Probleme bereitet haben.
Ich meine, man kann es auch anders formulieren. Ich meine, ich bin Informatiker, ich habe natürlich auch viele Freunde in anderen Unternehmen und man hört ja auch immer wieder so, welche Projekte sie beginnen. Und ab und an haben sie auch mal ein Projekt auf der grünen Wiese, aber da ist das Hauptproblem, dann ist es altlastenfrei, das ist schön, aber die Anforderungen sind nicht klar. Und ich habe schon öfter gehört, dass quasi ein Projekt über Monate vorangetrieben wurde und am Ende kamen Anforderungen, die quasi die gesamte Architektur über den Haufen geworfen haben. Warum? Weil es ist ja normal menschlich, dass man sieht, okay, ich habe hier was, aber das könnte doch noch ein bisschen mehr werden, noch ein bisschen mehr. Und jeder Schritt sorgt natürlich dafür, dass ich irgendwann an den Punkt komme, dass das Ganze nicht mehr tragfähig ist. Und das ist hier nicht der Fall. Weil hier wissen wir ganz genau, was wir haben wollen.
Okay. Wie muss ich mir denn so deinen Alltag vorstellen? Bist du da festgelegt auf eine sehr spezielle Tätigkeit? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe auch keine Ahnung von.
Also grundsätzlich bei uns, das hatten ja beide, Harald und Hanna, schon erwähnt. Wir sind alle grundsätzlich Full-Stack-Entwickler. Das heißt, wir kümmern uns ums Backend quasi. Das ist ja aufgeteilt, Backend, Frontend. Frontend ist das, was der Kunde sehen kann. Das läuft in seinem Browser, damit interagiert er. Und das Backend, da ist quasi, wo die Geschäftslogik, wenn man so will, ist, wo die Fremdsysteme angebunden sind, wo die Datenhaltung ist und so weiter. Das muss jeder von uns beherrschen, weil ansonsten kann man die Anwendung einfach nicht durchdringen. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass das System am Ende betrieben werden muss. Das heißt, wenn das System dann läuft, es wird ja alles mitprotokolliert. Und wenn man sieht, es tritt in seltenen Fällen vielleicht mal eine unerwartete Situation auf, muss man das natürlich auch alles handeln können. Das heißt, man ist in dem Sinne von der Aufgabe her einerseits gar nicht festgelegt, aber andererseits, man muss alles können, also kann man jetzt interpretieren, wie man will. Ansonsten, was jetzt bei uns grundsätzlich den Prozess angeht, ist das natürlich auch in Teamarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen. Und das kann man, glaube ich, am besten mal daran betrachten, wie neue Features in die Anwendung kommen. Wenn wir jetzt mal drei Abteilungen exemplarisch rauspicken, und zwar das Callcenter, uns als Entwicklungsabteilung und die Supportabteilung. Sagen wir mal, wir möchten ein neues Feature haben. Bei uns ist es ja so, dass grundsätzlich das Callcenter mit der Anwendung arbeitet, was ja auch der Mehrwert der Anwendung ist, dadurch, dass das Callcenter sofort Fragen beantworten kann, für die eigentlich keine Autohaus-Ressource notwendig ist und gleichzeitig auch alles voll integriert fürs Autohaus verfügbar ist. Wir sehen natürlich auch selber, gibt es irgendwo Unzulänglichkeiten, gibt es irgendwo etwas, was nicht einfach verständlich ist, könnte was verbessert werden aus dem Live-Betrieb. Und es ist natürlich auch sehr wertvoll, dass wir dort unten 100 Leute plus sitzen haben, die die Anwendung wirklich verwenden. Die haben natürlich Anforderungen. Wir als Entwicklungsabteilung haben natürlich auch Anforderungen, weil wenn wir die Software einsetzen, wir sehen ja selbst, dass irgendwas bestimmt vielleicht nicht ganz klar ist. Oder das CSM. So, und beim CSM ist es ja so, dass sie sehr viel Kontakt zu unseren Kunden haben und natürlich auch mitbekommen, wo es Probleme gibt. Und viele Kunden kommen auch mit Verbesserungsvorschlägen, die immer sehr willkommen sind. Und das wandert dann quasi alles in einen Prozess bis zu dem fertigen Feature, der ungefähr so aussieht, dass wir quasi erstmal alles aufnehmen. Und dann mit dem CSM oder gegebenenfalls mit dem Callcenter, je nachdem von wo die Anforderung gekommen ist, erstmal eine Klärungsphase haben. Weil oft ist es ja nicht klar, was eigentlich umgesetzt werden soll, was man sich wirklich wünscht. Oder manchmal ist ja auch nicht ganz klar, ob das, was man sich wünscht, wirklich das ist, was man braucht, weil es vielleicht eine andere Art und Weise gibt, wie man das lösen könnte, sage ich jetzt mal. Mhm. Als nächstes gucken wir dann quasi, welchen Impact das Ganze haben wird. Weil unsere Ressourcen ja limitiert sind, müssen wir sehen, für wie viele Kunden hat es einen Mehrwert. Und da ist es immer hilfreich, wenn Kunden ihre Wünsche auch geäußert haben, weil dann ist es eine Frage der Priorisierung. Mhm. Dann geht das Ganze an die Entscheidung, wenn man so will, an die Entwicklungsleiter und CSM-Sales-Leiter, die dann sagen, okay, das ist wirklich wichtig, priorisieren das durch. Dann kommt das zu uns Entwicklungsabteilung. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass wir vorher noch nie was gehört haben, wir sind in den gesamten Prozess involviert, aber dann kommt es zu uns, dass wir quasi die Aufgabe bekommen. Wir zerlegen das in Einzelaspekte, arbeiten die ab und dann geht das quasi ins Feedback. Das heißt, dann wird nochmal mit den Kunden kommuniziert, mit dem Callcenter kommuniziert, wer involviert ist, ist es das, was ihr haben wolltet, erreicht es die Qualität, die ihr euch vorgestellt habt, ist es eine gute alternative Umsetzung sozusagen. Und wenn das der Fall ist, dann wird das ausgerollt. Und wie man schon mitbekommen hat, der ganze Ansatz ist quasi inkrementell. Das heißt, wir starten mit was Kleinem, holen uns Feedback und erweitern das dann sukzessive.
Ja, ist ja schon ein sehr durchdeklinierter Prozess in dem Sinne, der aber ja sehr, sehr gut vorbereitet ist, wenn der bei euch auf dem Tisch landet. Ich nenne das jetzt mal so ein bisschen so, ne? Das ist wirklich schon vorher ganz viel abgeklärt und valide gemacht, woran ihr euch dann ja super genial dann orientieren könnt, was ihr dann umsetzt, ne?
Ja, aber es ist der einzige Weg, wie das funktionieren kann, wenn man potenziell hunderte von Leuten darin involviert. Das muss so sein, es muss ja auch für alle dokumentiert sein, wenn ein Kunde anruft und sagt, er hätte gern ein bestimmtes Feature und es wurde vielleicht schon aufgenommen und priorisiert oder es ist quasi noch in der Klärungsphase oder vielleicht wird es auch abgelehnt, kann natürlich auch mal sein, weil es einfach nicht in die Vision der Anwendung passt, ist selten, aber kommt auch vor, dann möchte man natürlich auch eine Antwort geben. Und Zettelwirtschaft hilft nicht. Wir hatten die Mission, die Zettelwirtschaft quasi bei unserem Kunden zu beseitigen, dann können wir keine Zettelwirtschaft bei uns haben.
Hey, ich schicke alle Zettel rüber, wir nehmen die, wir arbeiten damit weiter, dann seid ihr die los. Okay. Die neue Dealer-Desk-Plattform kennst du ja dann jetzt auch natürlich innen und außen sehr genau und hast auch viel mit der Frontentwicklung zu tun durchaus. Was sind denn deiner Meinung nach so die technischen Vorteile und was sind so die Vorteile für eure Kunden, sprich die Menschen im Autohaus?
Also ich bin ja zu einer Zeit hinzugekommen, als die Altanwendung quasi, na okay, sie lief noch zu 100%, aber sie war kurz davor abgelöst zu werden. Und ich meine, ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich so eine Anwendung gesehen habe. Die habe ich vor regelmäßig gesehen, weil das der Standard war. Und wie war es? Man hat die Software bedient, die Anfrage wurde zum Server geschickt, er hat sie komplett ausgewertet, er hat quasi die Anzeige generiert, hat es zurückgeschickt und man hat es gesehen. Das hatte natürlich den Nachteil, dass die ganze Anwendung potenziell langsam war. Es hatte die Chance, langsam zu werden, weil der Server halt länger Anfragen bearbeiten musste als unbedingt notwendig. Und es gab auch keine Isolierung der Kunden. Jetzt ist der Vorteil ja wirklich, dass der Server selbst der kümmert sich ja wirklich nur noch um Geschäftslogiken, grundsätzliche Dinge, schickt die Daten zum Browser und der Browser kümmert sich um die gesamte optische Aufbereitung. Da gibt es natürlich auch gewisse Geschäftsregeln, die dann denen gefolgt werden muss. Aber das ist eine Sache von Anzeige im Browser. Das ist alles isoliert. Das heißt, wenn es jetzt dazu kommt, dass eine Anfrage geschickt wird, die einen Fehler verursacht, dann ist der Fehler, wenn er überhaupt auftreten sollte, isoliert in dem Browser. Und ein anderer Aspekt, der natürlich auch sehr vorteilhaft war, wie das umgebaut wurde, ist, dass ab jetzt alle Kunden isoliert ihre eigene Umgebung haben. Das heißt, Harald hatte ja kurz erwähnt, das Ziel war Skalierung. Ich hätte den Fokus anders gelegt. Ich hätte nicht gesagt, Skalierung, dass mehr Kunden quasi viele das nutzen können. Ich hätte auch wirklich den Fokus darauf gelegt, die Skalierung für ein einzelnes Haus. Das ist ja auch von Bedeutung. Vorher hatte man Tausende von anderen Nutzern auf einem System, die mit einem selbst nichts zu tun haben. Jetzt hat man das isoliert für sich alleine. Das System kann auch in sich skalieren. Wenn man mal feststellen sollte, dass das System langsam wird, kann man dort einfach Ressourcen zubuchen. Das ist alles kein Problem. Ansonsten sehe ich die Vorteile auch grundsätzlich darin, dass wir sind natürlich der Zeit gefolgt. Die ganze Anwendung ist State of the Art. Das heißt, sie ist responsive. Eigentlich sollte in jedem Endgerät funktionieren, mit jeder Auflösung funktionieren. Sie sollte schnell sein. Sie sollte, was uns sehr, sehr wichtig ist, und ich hoffe, dass wir es erreicht haben, auch intuitiv zu bedienen sein. Das heißt, wir haben einen klaren Stil für die grafische Benutzeroberfläche. Der ist sehr stark angelehnt an Mobile Apps. Das ist mal heutzutage, wenn man so will, der Trend. Sorgt aber dafür, wenn ein neuer Autohaus-Mitarbeiter auf die Anwendung kommt, er sieht gewohnte Oberflächen. Er hat eine gewisse Idee, wie die Anwendung zu bedienen ist. Und unser Ziel ist es, dass diese Idee auch der Realität entspricht. Das heißt, dass die Einarbeitungszeit im Autohaus möglichst gering gehalten ist.
Ja, also wirklich Geschwindigkeit, Flexibilität und ja, die Usability, dass Kunden, die eure Anwendung, ich sag mal, auch gerade Autohaus, die ja nicht immer State of the allerersten Art sind, auf die Plattform kommen und sich zurechtfinden können und sich wohlfühlen letztendlich, ne?
Ja, und vor allem State of the Art im Sinne von der Nutzererfahrung, aber auch State of the Art im Sinne von der Erreichbarkeit. Dass man von überall arbeiten kann, dass man von unterwegs arbeiten kann, dass man nicht limitiert ist, dass man Fremdsysteme anbinden kann, flexibel. Also, dass man einfach eine schöne Nutzererfahrung hat, sei es im Sinne von den Leuten, die für die Standorte verantwortlich sind, als auch für die einzelnen Benutzer.
Ja, klasse. Das hat mir jetzt echt einen super Eindruck gegeben. Kommen wir nochmal so zurück zum Arbeiten bei DealerDesk. Da haben wir gelernt, du bist in sehr kurzer Zeit sehr tief technisch eingestiegen und bist ja auch sofort mit dem Team natürlich eng in Berührung gekommen, weil das halt ein extremes Teamwork ja erfordert und die Prozesse ja abgestimmt sein müssen. Wie beschreibst du das Arbeitsumfeld bei DealerDesk?
Also aus Sicht von mir als Entwickler sozusagen, für mich alleine muss ich sagen, es ist sehr flexibel. Ich meine, die letzten 2 Jahre, wenn man so will, oder 1,5 Jahre, haben ja gezeigt, dass viele Stellen bei uns in der Wirtschaft quasi nicht wirklich zeitlich und räumlich limitiert sind. Aber gerade im IT-Bereich ist das ja quasi, war das ja nie wirklich der Fall. Aber oft waren die Prozesse so, dass sie relativ starr waren. Bei uns ist es, was es jetzt für die Arbeitnehmer angeht, sehr flexibel. Also grundsätzlich ist es eigentlich bei mir so, dass ich 3 Tage von zu Hause arbeite, 2 Tage im Büro bin. Unterschiedlich. Wir haben natürlich gewisse Kernarbeitszeiten. Wir müssen uns über die Teams hinweg abstimmen, sei es mit dem Callcenter, sei es CSM, sei es uns selbst. Natürlich nutzen wir selber unsere Anwendungen. Wir nutzen Videochat-Kanäle auch vollkommen selbstverständlich. Was jetzt die Arbeit selbst angeht, muss ich sagen, dass ich bin ja gekommen, als die Hauptentscheidungen der Architektur getroffen worden sind. Und ich muss sagen, sie sind sehr gut getroffen worden, weil du hast vorhin gesagt, wir haben einen rigorosen Prozess und wir haben einen rigorosen Prozess aber auch in der Anwendung. Das heißt, es ist ja nun mal so, dass ein Mensch kann nicht mehr als 3, 4, 5 unabhängige Themen voneinander gleichzeitig im Kopf behalten. Das ist unmöglich. Und ein Entwickler ist kein Übermensch. Und wir müssen mit diesen menschlichen Unzulänglichkeiten leben lernen. Das heißt, die Software muss so gebaut sein, wenn ich dort auf ein bestimmtes Feature gucke, nach 3 Monaten muss ich sofort wissen, unter welchen Kriterien wurde das gebaut, was sind die äußeren Rahmenbedingungen, was sind die Schnittstellen, was kann ich ändern und welchen Effekt wird das haben. Und bei uns ist es so, dass grundsätzlich dafür gesorgt wurde, dass wir das sehr stark zerlegen in Einzelaspekte. Also jeder Teil der Anwendung, der für sich ein einzelnes, funktionales, eigenständiges Teil gibt, ist auch eigenständig. Und natürlich auch, was natürlich auch jeder kennt, weil sagen wir mal, jeder, der noch nie Software gebaut hat, wahrscheinlich nicht so, aber jeder, der aus der Software kommt, Software über Zeit tendiert dahin, dass zyklische Abhängigkeiten entstehen. Kennt man ja auch in Prozessen. Man hat einen Prozess und am Anfang startet man mit einer schönen Pipeline, einen einfachen Prozess, wasserfallmäßig und nach und nach wird immer wieder was zugebaut und irgendwann ist es so ein Zyklus, dass man überall nachfragen muss, was muss ich jetzt machen, darf ich das machen? Software ist ja genauso. Software ist eine Abbildung der Geschäftsprozesse in einem Unternehmen, der eigenen Denkprozesse und so weiter. Und das oberste Ziel muss natürlich sein, sowas zu vermeiden, weil das sorgt dafür, dass man es nicht verstehen kann. Es sorgt dafür, dass die Anwendung langfristig schlecht bewahrbar ist. Und ich muss sagen, dass das hier so gelöst wurde, dass es solche Probleme nicht gibt. Aber das war natürlich auch ein Resultat davon, dass die Problemdomäne, also die Autohausdomäne, durch die Erfahrung des Unternehmens, durch das langjährige Engagement in der Branche auch so durchdrungen wurde, dass man das überhaupt machen kann. Also wenn ich neu starten würde, ich glaube nicht, ich würde mit dieser Architektur sofort aufwarten, einfach weil die Problemdomäne, die muss erst verstanden werden.
Mhm. Ja, also tiefes Wissen von DealerDesk für seine Kunden letztendlich. Ja. Ne? Und du hast ja auch gesagt, das war richtig geil schon vorher, diese Grundkonzeption war richtig gut aufgegleist und ja, da macht es natürlich dann auch Spaß, dann dazu zu stoßen. Ne? Und wenn wir den Bogen wieder schließen, ne, du hast den Tanner schon viel, viel früher kennengelernt und das ist natürlich echt schön. Also ich kann dich ja sehen, die Hörer können uns ja nur hören, aber du wirkst mir nicht gerade unglücklich gerade. Also, lächelst mich an.
Nicht ein bisschen.
Nein, nicht ein bisschen. Du, ja, ganz vielen Dank. Wir sind im Grunde auch für heute schon durch, weil das war so der Kern des Gesprächs, um mal so ein bisschen rauszuhören, was ist denn bei euch da im Entwicklungsteam los? Wie ist das für dich als Person? Wie arbeitet man da bei DealerDesk und worauf legt ihr Wert? Das hat mir auf jeden Fall einen sehr tollen Einblick gegeben und das war auch gerade ein schönes Schlusswort, was du da so gegeben hast. Matthias, ganz lieben Dank, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden bist. Dankeschön.
War meine Freude.
Okay. Und für euch da draußen, es geht bald weiter. Da haben wir neue spannende Gäste aus dem DealerDesk-Team und dann beleuchten wir sicher auch noch andere Bereiche und das wird sicher auch sehr spannend. Und vielen Dank für heute. Macht's gut. Ciao.